wenn ich keine Zeit habe, ist ein Dall. Also das geht ja sowas von schnell. Also diese ganzen Linsengerichte, die einen weit höheren Anteil an Eiweiß haben als Fleisch. Und wenn man die wiederum kombiniert mit Kohlenhydrate, also sprich mit Kartoffeln oder Reis, dann ist die Eiweißverwertbarkeit auch viel höher.
Hallo und herzlich willkommen bei Food Fact. Wer kennt das nicht? Der Terminkalender platzt aus allen Nähten. Stress auf Reisen, Stress im Büro, Stress im Alltag. Gerade in diesen Situationen ist natürlich eine ausgewogene Ernährung besonders wichtig. Und auch wenn das jeder von uns weiß, ich frage mich, kann man im stressigen Alltag überhaupt gesund und bewusst leben? Wer greift denn nicht zum Brötchen am Bahnhof oder zum Schokoriegel in der Schublade? Ihr werdet es nicht glauben, ich habe jemanden gefunden. Und es ist nicht irgendwer, es ist die großartige, wirklich die brillante Schauspielerin, Buchautorin, Umweltaktivistin und Unternehmerin Marion Kracht. Marion ist leidenschaftliche Verfechterin von Nachhaltigkeit und bewusster Ernährung. Sie verrät uns heute die größten Stolpersteine, aber auch die besten Tricks für ein Essen, das uns gesund hält. Mit einem klaren Ziel, mehr Balance auf dem Teller und mehr Balance im Leben. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Marion, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du hier zu Gast bist bei uns.
Danke.
Und ich habe zum Start was Süßes mitgebracht, was auch ein bisschen zum Thema passt. Und
sehr
zwar
gut.
Sind das Amaretti-Kekse.
Oh.
Bio. Vegan, also wenn du magst, machen wir die mal auf und probieren die.
Ja.
Raschel, raschel.
Mir schmecken die ganz gut. Aber da ist viel Zucker drin, oder?
Richtig
ja. Viel Zucker.
Es ist viel Zucker drin, aber was vor allem drin ist und warum ich die mitgebracht habe, es ist ein Eiersatz drinnen, der besonders ist. Es ist ein Eiersatz auf Basis von Kichererbse.
Ja, oh ja, das
und
ist super.
Der wurde speziell für Bäcker gemacht, gemeinsam mit dem Restaurant Hiltl in Zürich.
Na, das kenne ich natürlich. Hiltl, großartig da.
Und dieser Eiersatz macht für Bäckereien, also für Backsachen, diese Textur, die normalerweise nur mit Ei gemacht wird. Fand ich sehr spannend.
Also wenn ich Weihnachtssachen backe, dann kann man zum Beispiel dieses Wasser bei Kichererbsen, aber genauso gut bei den Kidneybohnen, wird es noch rot, aber kann man auffangen, wenn die so im Glas oder in der Dose sind, dann kann man das auffangen und dann schlagen. Also dann hast du wie Eischnee.
Ja.
Und dafür kannst du das perfekt benutzen, also vegan.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Erzähl mal. Foodie pur, Foodie Leidenschaft pur. Wir hatten das begonnen, dein Interesse und deine Leidenschaft für Ernährung?
Also genau, eigentlich schon als Kind, weil meine Mutter eine fantastische Köchin war und ich liebte gutes Essen und gutes Kochen und hatte Spaß daran. Und als ich 89, mein Gott, in Indien war, habe ich die vegetarische bzw. vegane Küche entdeckt. Weil dort ist es ja wirklich, da heißen die Restaurants wirklich, das normale Restaurant ist Veg und dann gibt es Non-Veg. Das ist dann in einem anderen Teil des Restaurants oder ganz andere Restaurants. Und da habe ich das für mich entdeckt und gesehen, wie gut es mir damit geht. Und ehrlich gesagt, ich war dann auch manchmal so Hochseefischen und dann, wenn man dann so ein Tier rausgeholt hat und dann sollte man das erschlagen und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich muss jetzt ein Tier erschlagen, das kann ich irgendwie gar nicht. Das war natürlich unfair, weil dann hat er gelitten oder sie, wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, ja, aber bei den anderen, bei den Schnitzeln und allem auf dem Teller, da sehe ich das ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, dann bleibe ich jetzt dabei. Und bin Vegetarierin geworden.
Mir ging das übrigens auch so. Ich war auch in Indien. Und ich habe auch quasi, bei mir war es ein bisschen anders, ich habe diese Fleischberge da auf den Märkten in der Sonne vor sich hin brutzeln gesehen. Habe gedacht, nee, das esse ich nicht. Und dann, ich bin dann um 5 in der Früh mal 4 Stunden hinter einem Hühnertransporter hergefahren.
Oh mein Gott.
Augen gesehen, wie so einem Horrorfilm, die mich anschaut, von denen träume ich heute noch.
Ja, das kann ich glauben, sofort.
Und dann habe ich gedacht, nee.
Nee, und das ist eben, wenn du in Indien unterwegs bist oder in Ländern, wo das halt kühlkettenmäßig nicht so ganz korrekt laufen kann manchmal, dann weißt du eben, also ein Blumenkohl, der nicht gekühlt ist, der bringt dich nicht um, aber Fleisch, was nicht gekühlt ist, da kannst du zumindest sehr, sehr, sehr krank werden. Und das wollte ich eben mir ersparen auf dieser Reise.
Marion, jetzt bist du ja nicht nur eine wahnsinnig tolle Schauspielerin, bekannt für Kochbücher, für ein unglaubliches, sage ich mal, Schaffenswesen. Du hast aber auch ein unglaubliches soziales Engagement, was vielleicht auch viele gar nicht so wissen. Bist in ganz vielen Einrichtungen, wo du dich engagierst. Kannst du vielleicht mal so Revue passieren lassen, wie du denn da die Sicht auf Ernährung verändert hast oder deine Sicht auf Ernährung eingebracht hast?
Naja, also ich bin seit vielen Jahren bei Plan International, bei dem Kinderhilfswerk, und speziell für Mädchen engagiere ich mich eben auch sehr. Und das ist ja auch ein großes Thema, also wie Menschen sich in der sogenannten dritten Welt ernähren können und wie man anbaut und all diese Dinge und was eben gerade jetzt durch die Klimakrise eben auch, was das bedeutet und das eben, das, was ich auf meinem Teller habe, eben auch eine politische Entscheidung ist. Das ist nicht mehr nur ein Ego-Ding, auch darauf habe ich Bock, klar, aber es hat eben auch Auswirkungen, zum Beispiel eben gerade auf diese Länder jetzt in Afrika, in Asien, dass dieser enorme Fleischkonsum ja dazu führt, dass das Klima sich erwärmt. Also diesen Zusammenhang, den gibt es einfach, das weiß man. Und dass die darunter dann da eben auch extrem leiden. Und ich habe dann aber auch dort lernen können, wie man zum Beispiel das Eiweiß, das jeder Mensch ja braucht, eben auch auf pflanzliche Art und Weise mir zuführen kann und nicht Fleisch brauche oder überhaupt tierische Produkte, um da auf ein gutes Level zu kommen, eiweißmäßig.
Das heißt, es ist eigentlich umgekehrt, dass du aus diesem Engagement auch tatsächlich was lernst?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur so, dass ich da hinfahre und dann sage, ach, wir bringen euch was, sondern man nimmt ja auch ganz viel mit.
Und kriegst du dann auch so ein Feedback, dass man sagt, naja, das ist ja eigentlich ein Luxusproblem, nachhaltige Ernährung oder pflanzliche Ernährung, das ist so eine, naja, so eine Marotte. Wie reagierst du auf sowas?
Nein, also ich würde mal sagen, das ist wird nur hier so gesehen, weil es geht einfach um gesunde Ernährung und wir sind ja inzwischen ganz weit weg von gesunder Ernährung. Also dadurch, dass das industrialisiert wurde, ist sozusagen die Wertigkeit eine ganz andere geworden. Es geht gar nicht mehr darum, die Menschen wirklich gesund zu ernähren, sondern es geht um Profit. Ja. Und wenn ich jetzt in Länder fahre, wo es wirklich ein Ernährungsproblem gibt, ja, wenn die dann sagen, okay, ich habe nichts anderes als diese Sau zu schlachten, dann ist das was ganz anderes, weil diese Sau ist sicherlich auch normal und gesund aufgewachsen und nicht so wie bei uns die Säue, die zusammengepfercht werden und eigentlich nur ein Industrieprodukt sind.
Ja. Würdest du sagen, dass man diese sozialen Projekte oder das Engagement stärker mit Ernährung verknüpfen sollte? Wäre das ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also weil es da einfach auch eine Verbindung gibt, ne? Also jetzt eben auch, wenn du dort sehen kannst, dass dadurch, dass der Meeresspiegel steigt, sind eben auch bestimmte, in Afrika gibt es bestimmte Gebiete, wo Anbau nicht mehr möglich ist, weil das Salzwasser eindringt auf Gebiete, auf Flächen, wo eben Pflanzen angebaut werden. Das heißt, es wird ganz viele Klimaflüchtlinge geben, so. Und das heißt, unser Engagement in diesen Ländern oder was eben den Klimaschutz angeht, ist wahnsinnig wichtig, damit auch wir hier eben sozusagen nicht überrannt werden von den ganzen Klimaflüchtlingen. Also da ist ein Miteinander, eine Verbindung da.
Gab es da eine Situation oder ein Erlebnis, wo du sagst, das hat mich jetzt wirklich nachhaltig geprägt?
Naja, ich war zum Beispiel in Ruanda und da ist es so, da ist eben ein Projekt von Plan International, dass Frauen Landwirtinnen werden sozusagen, dass sie da unterstützt werden. Und da sind die Flächen eben so hoch oben und da ist so wenig Wasser inzwischen, obwohl man ja diese Wälder dort kennt und alles und da ist es inzwischen so heiß geworden. Wir waren da auf einigen von diesen Anbauflächen, wo Frauen uns das gezeigt haben, die gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt Pumpen, um das Wasser hier hochzukriegen, weil früher hat es einfach genug geregnet, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, wir müssen hier auch andere Sachen anbauen. Das müssen wir lernen. Wir müssen wissen, was ist hitzeresistent, was wird hier überhaupt noch wachsen. Also da gibt es ein ganz viel, was eben auch wichtig ist, dass dann Austausch von Informationen stattfindet.
Jetzt bist du wahnsinnig viel unterwegs, hast gerade gesagt Ruanda.
Ja.
Wie schaffst du das denn, trotz so eines vollen Terminkalenders, selbst dich ausgewogen zu ernähren?
Naja, also ich bin ja sehr viel, auch wenn ich drehe oder wenn ich Theater spiele, unterwegs. Und da ist eigentlich der Punkt, dass ich immer eine Tasche dabei habe mit Dingen, auf die ich nicht verzichten will, weil, und das ist eigentlich das einzige Problem, was es gerade bei uns noch gibt, ist, dass auf Eiweiß wenig geachtet wird. Ich glaube auch, dass Köche bisher nicht so ausgebildet wurden, dass sie sehr viel Ahnung von vegetarisch oder veganem Essen hatten. Also sie wussten nicht sehr viel darüber, weil das eben nicht Teil der Ausbildung war. Und das heißt, wenn man irgendwo vegetarisch oder vegan isst, gerade in kleineren Städten, also ich rede jetzt nicht von Berlin, wo das gang und gäbe ist, dann fehlt häufig der Eiweißanteil. Und den muss man sich quasi mitbringen. Also manchmal gibt's natürlich Tofu, aber wenn ich eben unterwegs bin, ich habe zum Beispiel jetzt so einen kleinen Reiskocher mir gekauft.
Nee.
Da, ja, weil ich da dann eben zum Beispiel Haferflocken drin machen kann, Quinoa drin machen kann. Wo ich selber dann eben auch Sachen dabei habe, wo ich ein Eiweißteil mitbringe.
Also was ist noch in der, also das interessiert mich jetzt natürlich rasend. Was ist in deiner Tasche?
Also
Reiskocher haben wir.
Genau, Reiskocher, dann ist Haferflocken, Quinoa, Goji-Beeren, die haben sehr hohen Eiweißanteil. Datteln haben auch einen großen Eiweißanteil, sind eben auch zum Beispiel sehr wichtig, auch bei den Goji-Beeren, dass da Eisen mit drinnen ist. Und dann sollte man halt darauf achten, dass man morgens zum Beispiel, wenn man abends im Hotel ankommt, sage ich oft, haben Sie Sojamilch oder haben Sie Erbsenmilch da, dass ich meinen Cappuccino so trinken kann, weil ich keine Kuhmilchprodukte zu mir nehme. Oder am besten sogar noch ein Sojajoghurt. Das habe ich dann auch oft in meiner Tasche dabei, damit ich eben auch diesen Eiweißanteil bekomme. Und wenn ich dann irgendwo essen gehe, dann suche ich oft nach indischen Restaurants, weil da eben Linsengerichte sind. Oder im Schwabenländle kriege ich natürlich auch so Linsen. Das
gibt's
ist sehr gut.
Es ein ganz tolles neues indisches Restaurant am Potsdamer Platz. So als Tipp, ja, sitzen auch ganz viele Inder drinnen.
Du meinst das, ich weiß genau, welches du meinst, mein Lieblingslokal.
Oh.
Ja, das ist eine Kette,
ja,
die ich aus Indien kannte und die es schon in Frankfurt gab und in anderen Städten.
Das ist das einzige
und
in Berlin.
Großartig, ja.
Ja, genau. Wie lustig.
Ja, ja, das
aber das heißt
sehr.
Ja eigentlich, wenn du so reist oder unterwegs bist, du musst immer deinen Ernährungsplan im Kopf haben, du musst immer denken, habe ich jetzt genug Eiweiß, habe ich jetzt genug Vitamine, Eisen?
Naja, also mit Eisen und Vitaminen, das ist nicht so sehr das Problem. Aber was den Eiweißanteil angeht, tatsächlich, weil eben viele Köche das noch nicht wissen, wie, also genauso wie Leute auf mich zukommen und sagen, oh, ich würde gerne vegan kochen oder vegetarisch, aber wie mache ich das denn? Und da ist eben, also der größte Lieferant sind Linsen. Es gibt aber auch bestimmte Gemüsearten, also zum Beispiel alle Pilzarten haben sehr viel Eiweiß drinnen, also im Verhältnis. Und dann habe ich für Notfall, also wenn man jetzt nur ein paar Tage unterwegs ist, kann man ja auch mal auf so einen Eiweißdrink zurückgreifen.
Oh ja, stimmt.
Ja.
Wie findest du denn diese Steaks, die ja jetzt wie die Pilze aus dem Boden schießen? Es gibt ja von, ich glaube, Redefine Meat hat jetzt so ein richtig blutiges veganes Steak gebracht. Planted habe ich jetzt eins gesehen, Green Mountain. Mhm. Also so diese richtigen Brummer. Wie geht's dir denn damit? Die hätten ja auch Eiweiß.
Also ja, das heißt ja immer, ach, warum müssen denn die dann da auch sowas rausbringen, wenn ich kein Fleisch esse? Warum muss das denn dann Steak oder Wurst heißen? Ich finde das sehr gut, dass es diese Produkte gibt, weil es ja Menschen gibt, die sagen, oh, ich mag diesen Geschmack, ich mag den Fleischgeschmack, aber ich möchte es einfach nicht mehr essen, weil ich Tiere nicht töten will und kann und weil ich oder weil ich das Klima schützen möchte, aber ich möchte auf den Geschmack nicht verzichten. Für die ist das genau richtig. Ich habe zwei Söhne. Der eine hat sozusagen bewusst mit 7 Jahren entschieden, ich esse kein Fleisch mehr, weil ich Tiere nicht töten will, liebt aber den Geschmack. Für den sind diese Produkte genau richtig. Mein anderer Sohn ist von Geburt an Vegetarier. Der hat Fleisch und Fisch immer ausgespuckt. Der hat das schon als Baby und als Kleinkind Krass. Nicht gegessen. Und da kenne ich andere Mütter, die wurden quasi gezwungen von den Ärzten. Nein, du, der muss das, sie müssen das ihren Kindern geben. Vollkommener Blödsinn. Und der findet diese Fleischprodukte, Fleischersatzprodukte schrecklich, weil der mag diesen Geschmack überhaupt nicht. Ich bin so, dass ich, wenn die so richtig fleischig schmecken, da bin ich auch weg von, weil ich einfach seit 89 Vegetarier bin und diesen Geschmack gar nicht mehr mag. Aber zum Beispiel ein gutes Paar Würstel mit Sauerkraut, ja. Das mag ich gerne. Und einer meiner Leibspeisen war Sauerbraten und das habe ich zum Beispiel in meinem Kochbuch drinnen als vegane Version.
Das ist doch sehr berühmt, ja. Das sehe ich auf allen Netzwerken, wird das beworben, Marion Krachts Sauerbratenrezept. Gucken, ja?
Ach wirklich, das wusste ich gar nicht.
Das macht schon so eine Runde, ja.
Ja, weil ich das wirklich sehr mag und das ist zum Beispiel auch was, was man so Weihnachten machen kann oder sowas, also zu besonderen Anlässen, weil da ist es ja dann immer so, ja, wenn ich aber einen Braten mache, was mache ich denn dann vegetarisch? Ein Linsenbratling, das ist aber blöd. Stimmt, man will ja auch was Tolles, Festliches. Großes, Festliches machen, ja.
Und so im Alltag, wenn ich jetzt gar keine Zeit hätte zum Kochen, was würdest du dann diesen Menschen raten? Was würdest du für denen kochen? Den Linsenbratling oder was anderes?
Also zum Beispiel, wenn ich keine Zeit habe, ist ein Dal. Also das geht ja sowas von schnell. Also diese ganzen Linsengerichte und da gibt es einen Urad-Dal oder die schwarzen Linsen, die einen weit höheren Anteil an Eiweiß haben als Fleisch. Und wenn man die wiederum kombiniert mit Kohlenhydrate, also sprich mit Kartoffeln oder Reis, dann ist die Eiweißverwertbarkeit auch viel höher. Mhm. Dann steigt die Eiweißverwertbarkeit der Linsen. Das ist auch interessant, dass die Kombination wichtig ist.
Und so Fertiggerichte, ist das auch eine Option? Eine vegane Pizza oder?
Ja, also nee. Pizza, ich bin nicht so ein Pizza-Fan, aber wenn, dann würde ich eher so zurückgreifen auf so Kidney-Bohnen-Burger oder so etwas, was man schnell in die Pfanne hauen kann und dann gutes Gemüse dazu. Oder eben Quinoa, was einen sehr, sehr hohen Eiweißanteil hat, den man im Reiskocher einfach schnell kochen kann und dann macht man wunderbares Gemüse dazu.
Ich finde ja, wenn Stress ist, ist es ja auch eine Option zu sagen, ich esse einfach gar nichts. Ist das klug? Zu sagen, ich nutze das jetzt für Intervallfasten.
Also das wäre für mich nicht möglich. Weil gar nichts essen, ich baue so ab, wenn ich nichts esse, kräftemäßig. Also dann sehe ich tolles Essen vor mir und kann mich auf was anderes überhaupt nicht mehr konzentrieren. Mhm. Aber deswegen ist das, aber natürlich, wenn man das kann, ist das auch eine Option, weil gerade das Intervallfasten ist ja auch mal ganz gut, auch für die Linie.
Das stimmt, ja. wenn du jetzt so, sag ich mal, dann doch auf Reisen bist, wie machst du das dann im Hotel? Wirst du dann den mitgebrachten Reiskocher auch im Hotelzimmer an?
Also wenn es gar nicht anders geht, ja. Das kommt eben darauf an, was das Hotel anbietet und was zum Beispiel auch, also welche Restaurants noch da sind. Denn man muss leider sagen, dass seit Corona viele Restaurants mittags gar nicht mehr geöffnet haben, weil sie kein Personal mehr haben. Ich frage mich, wo all die Menschen hin sind.
Das frage ich mich
ja,
auch.
Ja, was machen die jetzt? Wo sind die alle? Aber wenn es gar nicht anders geht, dann schmeiße ich auch diesen Quinoa-Reiskocher an.
Wobei gerade auf Reisen entdeckt man ja viele kulinarische Highlights.
Absolut, natürlich.
Gibt es da was, wo du sagst, das würde ich gerne in einem Kochbuch mal nachkochen oder vorstellen?
Also ich habe zum Beispiel in Norddeutschland auch mal Matjes vegan gehabt und ich habe das dann auch mal zu Hause gemacht. Das ist hervorragend. Das ist ein bisschen aufwendig, aber das war ganz toll. Und es gibt ja inzwischen auch veganen Lachs. Und da muss ich wirklich sagen, das ist okay. Jetzt vielleicht, wenn man den, also normalen Lachs sollte man sowieso nicht mehr essen. Also außer Wildlachs vielleicht. Aber das ist geschmacklich, wenn man da Meerrettich dazu isst, kein großer Unterschied mehr.
Wie hast du diesen Matt jetzt nachgebaut? Das interessiert mich.
Das ist mit roter Beete und Zwiebeln und so. Und aus Auberginen wird das gemacht. Und das war hervorragend.
Und Algen, die dann das Fischige machen?
Algen, ganz genau.
Okay.
Mhm.
Ja. Krass.
Ja.
Also es gibt wirklich immer was zu entdecken. Ne?
Absolut, ja. Also ich suche das dann auch immer. Ich habe App, die vegetarische und vegane Restaurants aufzeigt. Und wenn ich irgendwo hinkomme, dann gucke ich immer, ob es da irgendetwas gibt. Und wenn es da nichts gibt und ich habe was entdeckt, dann trage ich das, sage ich dem Restaurant, ey, ihr müsst euch da melden, weil da lasst euch da eintragen, das ist wichtig.
Ja, vielen Restaurants ist es auch gar nicht bewusst, ne? Ja. Dass die eigentlich so kulinarische Schätze unter Anführungszeichen haben. Für die ist das selbstverständlich.
Genau.
Mich würde interessieren, du sagst ja oft so vegetarisch und vegan in einem Atemzug.
Ja.
Legst du dich da nicht fest?
Also ich habe zum Beispiel meine Kochbücher habe ich so geschrieben, dass es immer eine vegane und eine vegetarische Version gibt. Ich vermeide Milchprodukte und wenn es eben gute Alternativen heißt das Wort, gibt, dann benutze ich die. Aber ich bin jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann esse ich auch mal was mit Ei, was drin ist. Ich mag es inzwischen gar nicht mehr so gerne. Und ich habe ehrlich gesagt, ich kann das schwer ausblenden, wie es den Tieren geht, wenn ich das Produkt esse. Deswegen ja, ist mir eine vegane Version immer lieber. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt so total strikt zu sein. Ich glaube, viele Leute hält es auch davon ab, Vegetarier oder Veganer zu werden oder sich so zu betiteln, weil sie dann so darauf festgenagelt werden. Ich glaube, das Wichtige ist, es immer mehr zu machen. Und wenn man dann halt sagt, mein Gott, am Sonntag oder einmal im Monat oder so, dann esse ich auch mal am Meer Fisch oder esse auch mal einen Braten, dann ist das auch okay. Also unserem Klima ist damit geholfen und den Tieren sowieso.
Also die zwei Hauptursachen, warum die Leute eben das ablehnen, sich pflanzlich zu ernähren, ist das eine, dass sie glauben, es ist nicht gut für ihren Körper, also es einfach nicht gesund ist, auf Fleisch zu verzichten. Und der zweite Grund ist, dass sie sagen, es schmeckt ihnen einfach nicht. Und wie würdest du diesen Leuten oder diesen Bedenken begegnen?
Also es schmeckt nicht, um damit anzufangen. Wir sind geprägt durch unsere Kindheit. Und in unserer Kindheit haben wir ja die meisten recht viel Fleisch bekommen. So, und Fleisch hat auch immer noch etwas damit zu tun gehabt mit, wir können es uns leisten. Heutzutage ist das ja im Gegenteil so, dass Fleisch meist billiger ist als alles andere, weil es eben diese Massentierhaltung gibt. Das heißt, ich muss mich da ein bisschen umpolen, wenn ich das möchte. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und wenn ich diese Umstellung machen möchte, dann kauf halt erstmal diese Fleischersatzprodukte, weil die sind dem schon geschmacklich sehr angenähert. Manche merken den Unterschied gar nicht. Das ist die eine Seite. Das heißt, ich muss sozusagen meine Gewohnheit einfach überlisten. Ich habe früher eine Tasse Tee getrunken, da waren 4 Löffel Zucker drin, weil ich das so kannte, weil ich das so mochte. Wenn mir das heute jemand vorsetzen würde, das könnte ich gar nicht runterkriegen. Also da habe ich mich einfach umgewöhnt und genau so ist es. Und was die Gesundheit angeht, weiß man ja inzwischen, dass sogar die Weltgesundheitsorganisation inzwischen rät, auch in Deutschland rät, auf keinen Fall mehr als 300 Gramm Fleisch in der Woche. Die meisten essen, vor allen Dingen Männer, 1 Kilo. durchschnittlich, ja, und man soll 300 Gramm nicht überschreiten. Und damit ist aber auch die Wurst und der Schinken mit dabei. Ja,
gut, die also, Wurst ist überhaupt ein bisschen.
So, also das Kapitel. Heißt all das zusammen. Und ich habe, also eine der Hauptursachen für Darmkrebs ist auch die Menge an rotem Fleisch vor allen Dingen oder Fleischkonsum. Also es ist inzwischen so, dass die uns raten, vegetarisch oder sogar vegan sich zu ernähren. Es ist lustig, weil die Leute immer sagen, um Gottes Willen, bist du denn noch gesund, wenn du dich so ernährst? Eigentlich muss man jeden Fleischesser fragen, sag mal, bist du denn eigentlich noch gesund, also wenn du dich so ernährst? So rum müsste es eigentlich inzwischen sein.
Ja, man muss sich eigentlich auch nur im Bekanntenkreis umhören. Dann hört man ganz viele, die sagen, seit ich das umgestellt habe, habe ich keine Hautkrankheiten mehr, habe ich kein Problem mehr mit meinen Knochen, mit meinen Gliederschmerzen, Gelenken.
Gelenkprobleme, ganz häufig im Sommer, weil da gegrillt wird. Dann isst man ganz viel Fleisch. Und das geht eben richtig auf die Gelenke.
Aber du hast es ja gerade richtig gesagt, es ist einfach scheinbar Arbeit und es ist ein bisschen unbequem, sich umzustellen.
Erstmal, genau. Aber es ist eben, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr weiß man, wie ungesund Fleisch vor allen Dingen und Wurst, wie du richtigerweise gesagt hast.
Jetzt gibt es ja mittlerweile aber auch ganz viele, die sagen, ich hasse das alles, was mit vegan zu tun hat. Das nervt einfach nur. Die trommeln ja auch relativ laut. Ich will davon nichts mehr hören. Die haben ja alle einen Schuss. Ne? Mhm. Wenn jemand so wie du im Rampenlicht steht, ne, und doch medial auch sehr präsent ist, ist es dann nicht so, dass man sagt, das ist ein Gegenwind, den brauche ich eigentlich gar nicht? Also ich versuche das dann vielleicht so ein bisschen zu kaschieren und sage so, ich esse, was ich will oder ich ernähre mich pflanzlich.
Ja, ich glaube, das kommt dadurch, dass natürlich die Veganer oft sehr laut waren und sagten, dass jeder muss und um Gottes Willen und was hast du für Schuhe an und ist das denn aus Leder und so. Also dieses ganz Radikale und das führt immer zu Gegenwind. Wenn jemand sehr radikal ist, kommt immer jemand und sagt, nee, lass mich in Ruhe damit und geht dagegen. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Und wenn man dann am Anfang sagt, auch jeden Sonntag esse ich aber noch ein Stück Fleisch, ja, dann ist das dann auch in Ordnung. Aber man weiß inzwischen, dass es für die Klimakrise mitverantwortlich ist, was ich auf meinem Teller habe, und zwar eine große Verantwortung trägt. Und ich finde auch die Überheblichkeit von uns Menschen, intelligenten anderen Wesen gegenüber, irgendwie skandalös. Ein Schwein hat eine Intelligenz von einem 2- bis 3-jährigen Kind. Das kann rechnen. Das kann sich, also ist nicht anders als ein Hund oder sogar intelligenter, kann auch lernen. Wieso erhebe ich mich darüber? Oder ein Oktopus. Das sind so intelligente Wesen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man das, ich kann es überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie man sowas runterschlucken kann, ehrlich gesagt. Ich bin da, aber ich glaube, die Menschen haben einfach Angst, man will ihnen was wegnehmen. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht ums Wegnehmen, sondern es geht darum, ein Bewusstsein dazu zu erlangen.
Aber ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende entdeckt, es gibt eine Influencerin in Deutschland, die hat hunderttausende Follower und die isst nur Fleisch. Die fotografiert sich mit Würsten, Berge von Würsten.
Oh Gott,
ja, wirklich. Und das ist sozusagen ihr Markenzeichen, ausschließlich Fleisch. Was würdest du denn so einer Person sagen?
Ich würde darauf warten, wann sie einen Arzttermin hat. Und, ja. Weil das weiß man inzwischen, wie wahnsinnig ungesund das ist. Und wenn sie damit jetzt Geld machen kann und prima, aber ich möchte nicht wissen, wie es der in ein paar Jahren geht. Es tut mir eher leid.
Mhm. Ja, aber wahrscheinlich durch diese radikale Positionierung. Ne,
ja, weil es eine Frau ist, die eben Fleisch isst und dann folgen die denen und sagen, toll, endlich mal jemand, der mir genau das will, was ich auch will. Dabei ist es, wenn man auf seinen Körper hört, weiß man ja eigentlich, wenn man ganz viel Fleisch mittags gegessen hat, dann ist man nicht mehr wirklich in der Lage zu denken. Richtig,
ja,
klar.
Völlig recht.
So, also dann man wird müde, man wird schlapp und alles. Mhm. Und da, gerade weil du Bolognese sagst, ich habe vor bestimmt 15 Jahren war ich auf Theatertournee und war in einer Autoraststätte Und dann hatten die nur Fleisch auf der Karte und da stand eben Spaghetti alla Bolognese. Das hat mir die dann empfohlen. Ich sage, sehr witzig. Nein, wir machen das vegan.
Ach. Und
ich bin dann in die Küche, weil ich es nicht glauben wollte. Der hatte eine riesige Tüte Sojafleisch da und hat gesagt, er macht das schon ganz viele Jahre so, weil es erstens billiger ist, zweitens nicht kaputt geht, weil Hackfleisch, ja, also um Gottes Willen. Mhm. Und er hat gesagt, in all den Jahren haben es 2 Leute bemerkt, dass es kein Fleisch ist.
Ich hätte es gedacht, heute Linsen,
ja,
ne?
Heute dürfte man das gar nicht mehr, weil es ja auch Leute gibt, die gegen Soja allergisch sind. Da kann man das nicht einfach. Aber deswegen hat er geschrieben, à la Bolognese.
Und das ist ja total absurd.
Ja, und dann habe ich Spaghetti à la Bolognese gegessen.
Wie witzig. Du, jetzt haben wir über die Umstellung gesprochen, über das Thema, ja, auch Stress im Alltag. Das klingt ja alles ein bisschen nach Arbeit und zumindest um damit zu beginnen. Wie schwer ist es denn aus deiner Sicht dann auch tatsächlich dran zu bleiben an so einer Ernährungsform?
Gar nicht, weil dein Körper sich umstellt. Deswegen habe ich diese Geschichte erzählt mit den 4 Löffeln Zucker. Mhm. Ich würde das heute überhaupt nicht mehr runterkriegen. Und der Körper stellt sich ja um, der gewöhnt sich ja auch um. Und natürlich hat man dann mal noch einen Gibber auf, mein Gott, meine Mutter hat immer die so und so Wurst gemacht mit der Erbsensuppe oder so, das muss ich jetzt haben. Ja, mein Gott, dann hab's halt. Dann macht das halt auch. Es ist ja nicht darum, dass man jetzt irgendjemandem gegenübertreten muss und der einen kontrolliert, ja, sondern es geht ja darum, dass ich mich selbst wohlfühle. Und wenn ich mich mit Ernährung beschäftige, dann merke ich ja auch, was tut mir gut? Also auch dieses Gefühl dazu zu bekommen, was tut meinem Körper gut, was ich esse? Ja? Also wenn ich zum Beispiel drehe und mittags, auch wenn es was Vegetarisches oder Veganes gibt, wenn ich jetzt vegetarisch irgendwas mit wahnsinnig viel Käse überbacken habe, das kann ich auch nicht essen, weil ich muss am Nachmittag noch 4, 6, 8 Stunden drehen. Da muss ich fit sein und das würde mich müde machen. Und dieses Gefühl für den eigenen Körper wieder zu erlangen, das ist ja was Schönes. Das ist was Tolles. Und dann ist ja niemand, der einen kontrolliert, sondern dann sagt man, oh, einen Tag habe ich es geschafft. Oh, jetzt ist schon der zweite. Oh, ach, jetzt bin ich schon 2 Wochen. Ach, jetzt in der 4. Woche will ich jetzt aber bei Mama die Wurst essen. Ja, dann mach's.
Ja, ich finde, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, auch die Linsensuppe vorher. Ne? Jetzt bin ich ja Österreicher, wir haben ja eine breite Palette an Fleischgerichten.
Ja.
Und die sind ja kulturell sehr stark verankert.
Ja.
Also du isst zu Weihnachten den Karpfen oder die Weihnachtsgans,
ja.
Du isst zu Ostern das Lamm oder einen Hasen oder whatever.
Mhm.
Du grillst eben mit der Familie im Sommer deine verschierten Laberl, sagt man in Wien.
Ja? Ja.
Also es ist ja mehr als nur sich vom Kopf her umzustellen und vom Körper her umzustellen. Es ist ja auch ein gewisser kultureller Druck da.
Absolut.
Man muss du musst dich ja dann hinsetzen.
Ja, bei mir, als ich die ersten Jahre Vegetarierin war, da habe ich auch diese Tradition. Bei uns gab es immer einen Truthahn zu Weihnachten. Das habe ich mit meinen Eltern noch. Da habe ich dann gesagt, okay, den Truthahn einmal im Jahr. Ich bedanke mich bei dem lieben Truthahn, dass er für mich gestorben ist. Dann habe ich ihn gegessen einmal im Jahr. Mhm. So, das habe ich gemacht. Deswegen meine ich. Aber in Restaurants habe ich eben dann gesagt, nee, ich habe auch das Anrecht, hier was Vegetarisches zu bekommen. Oder was heißt das Anrecht? Sonst muss ich halt woanders hingehen. Auch in Ordnung. Und dass man eben auch, jetzt ist man ja nicht mehr wie bei mir 89, da war ich irgendwie Sektenmitglied oder so, wenn man Vegetarier war. Ja, da war man irgendwie, um Gottes Willen, wie in der Talkshow zur BSE-Krise, da sagte der Moderator zu mir, sagen Sie, und wie lange müssen Sie das noch machen? Also ob ich irgendwie so eine Kur mache oder so, ja. Also das war eine sehr lustige Formulierung. Heute ist man ja nicht mehr allein damit. Es gibt so viele Veganer und Vegetarier vor allen Dingen, man kann heute es ja noch viel besser begründen, weil es einfach mit dem Klimawandel auch zu tun hat. Und gerade wenn man zum Beispiel Kinder hat, ich möchte, dass meine Kinder noch einigermaßen in einer Welt leben, wo man atmen kann, wo es Weltmeere gibt, in denen noch Fische rumschwimmen und Korallen existieren. Und wir haben ja jetzt dieses Jahr schon 1,5 Grad erreicht an Klimawandel.
Ja, ist eine Katastrophe.
Also, so. Und es ist ja schon schlimm genug, dass die Politiker nichts tun. Aber wir, jeder Einzelne kann etwas tun. Das finde ich.
Jetzt hast du so ein bisschen in der Vergangenheit gekramt, hast gesagt, da warst du eine Einzelgängerin. Jetzt ist es ja schon fast Mainstream.
Absolut.
Was würdest du denn für einen Blick werfen in die Zukunft der Ernährung? Wie wird das in 10, 20 Jahren dann sein?
Also ich glaube, ich meine, es gibt einige, die behaupten, dass es in 20, 30 Jahren so sein wird wie mit den Rauchern heute, die nirgendwo mehr rauchen dürfen, weil jedes Lokal Rauchverbot hat und es schon in Amerika ja Gebiete gibt, wo man nicht mal mehr auf der Straße rauchen darf. Ich war in Mexiko, da, auch in der Öffentlichkeit, niemand raucht da, niemand. Das ist einfach verpönt, das macht man nicht. Und zum Teil, glaube ich, auch verboten. Und ich glaube, dass es dahin kommen wird, dass wenn man in 20 Jahren sagt, ich esse noch Fleisch, dass man dann so, was? Was machst du? Wie? So richtig vom Tier? Also, dass das vielleicht da hinkommen wird. Ich meine, man arbeitet ja jetzt daran, das zu drucken.
Ja,
und zu züchten aus Zellen. Ne? Vielleicht ist das die Lösung für alle Fleischesser, dass man eben die Tiere nicht mehr so schrecklich aufwachsen lassen muss und schlachten muss, sondern dann das Ganze aus dem Drucker kommt.
Wenn du jetzt so drei Worte hättest, wo du sagst, das ist deine persönliche Vision für eine ausgewogene Ernährung, was wäre das dann?
Auf jeden Fall pflanzlich und bewusst und gesund, weil ich glaube, dass wir wollen ja auch alle älter werden, immer älter werden und immer gesund älter werden. Es nützt ja nichts, ab 65 irgendwie dahin zu vegetieren, sondern man will ja gesund und fit älter werden. Und dazu gehört eine bewusste, gesunde, pflanzliche Ernährung.
Und das Älterwerden und das Ernähren, um gesund älter zu werden, ist ja vielleicht dann auch letztendlich die große Motivation der Zukunft, ja, sich gesund und fleischlos zu ernähren.
Absolut. Und das plus Bewegung. Geistige und körperliche Bewegung.
Super, Marion. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, danke, dass dir, wir da jetzt so ein kleines Zeichen setzen konnten. Vielleicht so wie bei diesem Keks.
Ja, genau.
Das ist ein kleines Zeichen, aber vielleicht mit großer Wirkung. Danke fürs Kommen, Marion.
Ich danke dir. Danke für die Einladung.
Das war's für heute von Foodfakt. Ich muss sagen, die Expertise und die Leidenschaft von Marion sind wirklich beeindruckend und total motivierend. Zwischen Meetings, Kindergeburtstagen und endlosen To-Do-Listen heißt es also ab jetzt Salat statt Tiefkühlpizza. Naja, sicher nicht immer, aber immer öfter. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eure Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder eurem bevorzugten Podcast-Anbieter. Jede Bewertung ist nämlich für mich ein kleines Zeichen A, dass wir auf dem richtigen Weg sind und B, ja, auch eine Motivation, weitere spannende Themen für euch aufzubereiten. Dafür schon jetzt vielen, vielen Dank. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.